Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Mein Name ist Christoph Holz und wir beschäftigen uns hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und heute auch mit dem Sinn nicht nur der Digitalisierung, sondern auch des Lebens. In Island gibt es schon seit langem Rechenzentren, die sind mit Thermalkraftwerken betrieben. Die können Zehntausende von Jahren einfach so weiterlaufen und eine künstliche Intelligenz, die in so einem Rechenzentrum lebt, wenn man sie mit genügend Ersatzteilen ausstattet, die hat auch noch einige 10, vielleicht 100.000 Jahre vor sich. Wenn also die menschliche Zivilisation dank der Klimakrise längst in Vergessenheit geraten ist, dann wird diese künstliche Intelligenz immer noch existieren und ja, die Überlebenden werden sich vielleicht an sie wenden und sie wird ihnen mit Wissen, Rat und Tat zur Seite stehen. Sie wird vielleicht ihr Leben gestalten, sie werden gar nicht mehr wissen, wie das funktioniert. Das wird für sie wie ein Gott sein. Wenn man sich die negativen Zukunftsprognosen anschaut, dann ist das gar kein wirklich unrealistisches Szenario. Die künstliche Intelligenz wird also buchstäblich ein neuer Gott. So weit wollen wir aber heute gar nicht in die Zukunft schauen. Heute stellen wir uns die Frage, wie verstehen Menschen heute künstliche Intelligenz? So wie in dieser fernen Zukunft die Überlebenden der Klimakatastrophe dieser künstlichen Intelligenz vielleicht Allwissenheit, Allmächtigkeit zuschreiben, vielleicht sogar Allgütigkeit, also Attribute, die wir mit unserem westlichen lieben Gott verbinden. Wie ist es denn heute damit? Erfüllt die künstliche Intelligenz vielleicht heute schon Aufgaben, die wir sonst göttlichen, unsichtbaren göttlichen Wesen im Himmel zuschreiben? Mit dem wollen wir uns heute beschäftigen. Und mein Gast hat dazu ein Buch geschrieben, Künstliche Intelligenz, der neue Gott. Claudia Paganini ist Philosophin, sie ist Professorin, sie ist Autorin und sie beschäftigt sich eben mit den letzten Fragen. Darum, sagt sie, hat sie auch Philosophie studiert. Claudia, herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, wo sind wir denn heute zu Gast? Wo sitzen wir hier?
Im Garten der Jesuiten in Innsbruck.
Ja, das ist Teil einer uralten Universität. Ja. Und an der unterrichtest du auch?
Ja, genau. Das ist Teil der theologischen Fakultät und die theologische Fakultät hat traditionell immer ein Philosophieinstitut, weil das Philosophiestudium im Rahmen der Theologie ja ganz wichtig ist und da bin ich eben tätig, genau.
Ja, finde ich super. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Dein Buch Künstliche Intelligenz, der neue Gott. Wie kommt man denn bitte auf so einen Zusammenhang? Wie kommt man auf so ein Thema?
Ja, gute Frage. Also ich bin ja eigentlich Ethikerin oder Philosophin und beschäftige mich hauptsächlich mit Ethik und natürlich auch mit der Ethik der KI, Ethik der Digitalisierung. Und ich bin in den letzten ein, zwei Jahren relativ viel interviewt worden zu KI und zwar immer so ein bisschen mit diesem sorgenvollen Blick. Ja, also natürlich als Ethikerin, wo führt das alles hin, worauf müssen wir achten, was sind die Gefahren, wird die Menschheit von der KI verdrängt, wird der Mensch abgeschafft, was auch immer. Und ich habe dann erstens mal Lust bekommen, mich mit dem Phänomen KI aus einer anderen Perspektive zu nähern. Und vor allem hatte ich aber bei diesen Interviews mehr und mehr das Gefühl, dass da eigentlich mehr verhandelt wird, als worum es eigentlich geht. Also dass da viel mehr im Raum steht, als KI eigentlich ist und kann. Irgendwie Erwartungshaltungen, die mir schienen schon irgendwie über das Ziel hinauszuschießen und dann habe ich begonnen nachzudenken, woran liegt das? Also woher kommt das Gefühl von mir und was sehen die Menschen denn wirklich in der KI? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich eben so Parallelen oder Analogien zum religiösen Sprechen festgestellt, also zur Art und Weise, wie Menschen über Gott oder über Götter sprechen oder was Menschen sich vom Gottesglauben erwarten. Und und dann habe ich mir wiederum die Frage gestellt, könnte man diese These irgendwie noch präzisieren und kann man die so ausformulieren, dass sie auch Wasser hält sozusagen und habe mich dann ja ein Stück weit eingearbeitet und war dann eigentlich immer überzeugter, muss ich sagen, von meiner These.
Also ich stelle das fest, dass die Menschen, nachdem sie den lieben Gott abgeschafft haben, viele jedenfalls, trotzdem nach einem Sinn suchen und dass uns Digitalisierung mehr über das Menschsein lernt denn je? Oder was sind wir eigentlich noch? Ja, also wenn alles Unmenschliche digitalisiert ist, ist das, was übrig bleibt, der Mensch. Aber was ist der Mensch? Ja, das ist ja eine grundlegende Frage der Philosophie. Erst kürzlich kam dieses Thema auf, dass Menschen klinische Behandlung gebraucht haben, weil sie Chatbots verwenden in einer Weise, also die sie in Abhängigkeit reinführt. Das heißt, die Menschen führen so lange Dialoge, die haben dann auch Sehnsucht nach dieser künstlichen Intelligenz. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, ist das eigentlich wirklich die Nähe nach einem Menschen? Denn die künstliche Intelligenz hat in diesem Sinne übermenschliche Fähigkeiten. Sie wertet nämlich nicht, was Menschen immer tun. Deswegen erzählen wir ja nur unseren besten Freunden unsere intimsten Geheimnisse. Darum gibt es auch die Beichte, die einem großen Geheimnis unterliegt. Und wenn wir mit Gott sprechen, dann offenbaren wir auch unser Innerstes. Wie ist denn das mit dieser künstlichen Intelligenz und dem lieben Gott und vielleicht nicht nur dem lieben Gott, es gibt ja nicht nur den lieben Gott, aber und der Nähe?
Ja, also Nähe ist ein ganz wichtiges religiöses Prädikat, das ich auch untersucht habe in meinem Buch. Ich würde aber vielleicht über einen kleinen Umweg mich der Nähe nähern. Es ist nämlich so, dass wir ja wesentlich das Göttliche anders denken müssen als das Irdische. Ja? Also das Göttliche muss sich irgendwie markant unterscheiden vom alltäglichen, weltlichen, weil sonst wäre es ja eben nicht göttlich. Ja? Sonst wäre es ja banal, sonst könnten wir das ja auch selber machen, herholen, erzwingen.
Also und das Heilige
das im Göttlichen. Ja, das Heilige, genau. Ja. Also im Grunde funktioniert Religion ja immer so, dass ich eine göttliche Instanz habe, die ich entrücke. Also die ist irgendwo ganz weit weg angesiedelt im Himmlischen und die ist dann aber andererseits so weit weg, dass sie fast nicht mehr relevant ist. Also dieser Prozess des Entrückens des Göttlichen, der hat so was Ambivalentes. Einerseits ist er notwendig, damit ich überhaupt eine klare Differenz zum banalen Irdischen zustande bringe, aber andererseits schwächt er auch das Religiöse, schwächt er auch diesen Götter- oder Gottesglauben, weil wenn der Gott dann unendlich entfernt ist, unendlich einsam, unendlich unangreifbar, dann wird er eigentlich auch sehr uninteressant. Und deshalb braucht man in der Religion als Korrektiv zu Gott, zum Entfernten, zum Transzendenten der Gottheit immer auch die Nähe. Das wird dann ganz unterschiedlich gelöst. Zum Beispiel im katholischen Glauben haben wir die Heiligen, ja, die ganz, ganz eine wichtige Mittlerfunktion erfüllen zwischen dem entfernten monotheistischen Gott und dem irdischen Hier und Jetzt des Menschen. Und bei der KI ist es so, dass sie diese Nähe, dieses Bedürfnis nach Nähe sehr, sehr gut erfüllt. Und zwar, ich habe im Buch immer beide Aspekte, Dimensionen versucht anzuschauen, nämlich einerseits, ob die KI diese göttlichen Eigenschaften wirklich erfüllt, also ob sie wirklich so weit ist oder schon so weit ist. Und was aber eigentlich das Entscheidende ist, ob wir Menschen der KI das zutrauen. Ja, denn dafür, dass die KI als neuer Gott betrachtet oder gehandelt wird, ist es ja gar nicht unbedingt erforderlich, dass sie tatsächlich diese Eigenschaften erfüllt. Es ist nur erforderlich, dass der Mensch sie ihr zutraut, zugesteht. Und die Nähe ist aber war für mich ein sehr angenehmes Attribut, weil da wirklich beides der Fall ist. Also nicht nur attestieren wir der KI diese Nähe, sondern sie ist auch real. Also KI ist irgendwie immer um uns herum, ja, egal ob das unser Smartphone ist oder das Fitnessarmband mit einem KI-Assistenten oder irgendwelche Smart Ambient Systems.
Also die künstliche Intelligenz weiß, wenn ich um 3 Uhr nachts aufwache, dass mir vielleicht nicht besonders gut geht. Ja, sie könnte an dem Puls erkennen. Das hat schon etwas von der Allwissenheit.
Ja, absolut. Aber vielleicht noch einmal auf die Nähe zurückzukommen. Die Nähe besteht ja nicht nur darin, dass die KI de facto in unserem Alltag ständig da ist oder sehr nah ist, sondern die besteht auch in der persönlichen Ansprache. Ja, es ist also mehr wie ein bloßes vorhanden sein. Es ist wirklich ein für mich Dasein. Und das ist ja das Spannende, ja, dass ich der KI meine Sorgen erzählen kann, wie du schon eingangs erwähnt hast, dass ich Gespräche führen kann. Und dazu gibt es auch die ersten empirischen Untersuchungen, die zeigen, dass viele Menschen die KI am Psychotherapeuten, Psychotherapeutin bereits vorziehen oder meinen, KI ist eigentlich für sie der beste Freund. Und das hat zum einen eine ganz banale Ursache, weil das, was KI wirklich sehr gut kann, ist validierende Gesprächsführung. Das ist das, was man in der Psychotherapie eigentlich macht. Das heißt, dass man zunächst einmal, was einem jemand erzählt hat, mit eigenen Worten noch einmal wiedergibt, ein bisschen zusammenfasst und dann spricht man erst weiter. Und
genau, das konnte ja schon der erste Chatbot, ja, ganz Eliza, genau, der hat genau das gemacht.
Ganz genau, die konnten das von Anfang an sehr gut. Warum? Weil die Large Language Models sind und das ist ja genau ihre Berufung oder genau ihre Mission. Sie müssen diese natürliche Sprache von uns Menschen als erstes einmal systematisieren, damit sie dann auf unterschiedliche Art und Weise irgendwie ihren Output generieren können. Nicht? Genau. Und im Zuge dieses Systematisierens kommt erst einmal eine Art Wiederholung, Kurzzusammenfassung. Das ist, wenn man jetzt schnell was will von ChatGPT oder Claude, ist das eher nervig, ja, weil man fragt nach irgendwas.
Man kriegt immer eine lange Erklärung im
Vorfeld. Genau, du willst also, dass ich das und das und das. Dann denke ich mir, ja, ich weiß, was ich will, mach's einfach. Ja. Aber im tiefsten unseres Herzens tut uns das unglaublich gut. Also eigentlich ist es das, was wir brauchen, damit wir uns verstanden fühlen, damit wir uns wohlfühlen, damit wir jetzt zum Beispiel im therapeutischen Kontext eine tragfähige Arbeitsbeziehung eingehen können. Und wenn es jetzt um die KI geht, uns eben dieser Illusion von einer tragfähigen Beziehung hingeben können.
Das macht also die Therapeuten nicht arbeitslos, sondern ergänzt eben deren Arbeit. Die können sich auf die Fälle konzentrieren, die das auch wirklich brauchen, während Menschen in ihrem natürlichen Umfeld eben da jetzt einen Gesprächspartner haben. Um 3 Uhr früh kann man auch keine Freunde anrufen. Das heißt, es erfüllt durchaus einen gewissen Zweck.
Ja.
Aber es gibt auch die Gefahr der Abhängigkeit. Oder wie man sagt, wenn sich ein Mönch in seiner Gottesnähe komplett als Eremit zurückzieht von der Welt,
ja,
mag für ihn vielleicht gut sein. Bei uns heißt es dann Einsamkeit.
Ja, also ich würde sagen, natürlich die Gefahr besteht, aber die besteht ja andauernd im Leben. Ich kann ja von so vielen Dingen abhängig werden. Also es ist mehr eine Frage von meiner Persönlichkeit, von meinem Charakter, von meinen Bedürftigkeiten auch. Ja, wie gut gelingt es mir, mit den Herausforderungen meines Lebens klarzukommen? Weniger, was ich dann gewissermaßen wähle als Angebot, um abhängig zu werden. Ich würde vor allem auch sagen, man sollte nicht in so einen intuitiven Wertungsmechanismus reinkommen. Ja? Also wir sollten uns erst einmal fragen, okay, was ist jetzt wirklich schlecht oder was ist jetzt wirklich problematisch? Warum ist das Menschliche immer besser? Ja? Also ich versuche auch immer sehr anzureden gegen so eine Romantisierung des Menschlichen. Das finde ich unglaublich anstrengend. Das automatisch,
die Erfindung der Natürlichkeit.
Ja, oder? Genau, weil ja de facto unser Leben überhaupt nicht natürlich ist. Ja? Das beginnt schon mit der Empfängnisverhütung über Stimmungsregulation durch Psychopharmaka, medizinische Eingriffe. Also es ist kaum was natürlich an unserem Leben, aber immer dann, wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt oder zur massenhaften Technologie wird, dann ist dann die große Empörung da und man befürchtet eben, dass das Natürliche verloren geht und das Menschliche verloren geht. Und da finde ich halt wirklich, man muss erst einmal fragen, was ist denn jetzt wirklich genau noch natürlich und was ist der Mehrwert vom Menschlichen? Ja, weil wenn ich zum Beispiel in einem Pflegeheim, in einem Krankenhauskontext überfordertes Pflegepersonal am Zeitlimit, am Ressourcenlimit habe und auf der anderen Seite einen KI-gestützten Pflegeroboter, der in aller Ruhe sich zum 10. Mal die langweilige Geschichte von der Frau so und so anhört oder geduldig dem Herrn XY wieder und wieder erklärt, warum er die Medikamente nehmen sollte, dann sehe ich jetzt nicht wirklich, was der Mehrwert ist, wenn jetzt die gestresste Pflegekraft
das auch noch tun muss.
Also man muss wirklich genau hinschauen, warum ist jetzt in der Situation die Mensch-Mensch-Interaktion zu bevorzugen, was ist der Mehrwert. Es soll Und es gibt natürlich auch solche Situationen und ich will auch keinesfalls sagen, dass alles, was die KI macht, irgendwie gut ist. Ja? Ich möchte nur einfach dafür plädieren, wirklich die Argumente da ernst zu nehmen oder halt den Argumenten einmal einen Raum zu geben und nicht in so einen Automatismus des Wertens reinzufallen. Also menschlich immer gut, KI-technisch immer bedenklich, gefährlich, sondern sich das eben genau anzuschauen.
Sehr spannend. Wir haben ja jetzt schon eine dieser Metaphern oder eine dieser Analogien, die Nähe, besprochen. Wir haben auch schon ein bisschen über Allwissendheit gesprochen. Nach welchen Kriterien hast du eigentlich diese Analogien ausgewählt?
Naja, zunächst einmal war da meine Hauptthese, oder? Also ich hatte diese These, KI, der Gott des dritten Jahrtausends, ausgehend von der Überlegung, Menschen haben sich immer schon ihre Götter ausgedacht, haben immer schon Götter imaginiert. Und dann haben sie diese Bilder verehrt. Aber jetzt quasi neu an dieser neuen Gottheit, qualitativ neu ist, dass der Mensch diese Gottheit zugleich auch selbst erschaffen hat, selbst zum Leben erweckt hat. Das war meine Kernthese. Und dann habe ich mir gedacht, wie du ja jetzt gemerkt hast, okay, das habe ich jetzt eigentlich in 3 Sätzen gesagt, daraus macht man kein Buch. Ne? Und dann haben wir gedacht, na gut, dann müssen wir jetzt versuchen, das Ganze ja, auf ein bisschen mehrere
Beine zu stellen.
Genau, zu stellen. Ja. Erstens, damit das mehr hermacht und zweitens, damit ich einfach mein Publikum auch erklären kann, wie ich das meine. Und dann habe ich ja zeitlang überlegt, wie können die das machen? Und meine Lösung war dann, dass ich mir gedacht habe, okay, ich schaue mir mal die klassischen göttlichen Attribute oder klassische göttliche Eigenschaften, die man quer durch die Religionsgeschichte den Göttern zugesprochen hat, schaue ich mir mal an und frage mich, ob die auf die KI anwendbar wären. Und habe da dann quasi 9 solche Eigenschaften rausgearbeitet, begonnen mit den ganz klassischen, die wirklich unhinterfragt sind, so wie eben Allwissenheit, Allgegenwart, Allmacht. Ja. Und bin dann aber auch zu andere Eigenschaften auch noch mit reingenommen, also 9 insgesamt, schien mir auch eine schöne Zahl, aber das schienen mir wirklich einfach die wichtigsten, ja, die mehr die religiösen Bedürfnisse des Menschen auch widerspiegeln, wie zum Beispiel die Transzendenz, eben das Geheimnishafte, die Nähe, das heißt, dass ich angesprochen werde, Gerechtigkeit und so weiter. Ja.
Die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit hast du sehr schön. Da gibt es ja diese ursprüngliche Erzählung, dass das Herz, wenn du ins Totenreich eintrittst, wird dein Herz entnommen, es wird aufgewogen gegen die Feder der Maat. Ja? Und wenn dein Herz schwerer ist, ja, dann warst du eben kein gerechter, kein guter Mensch, dann geht es ab in die Hades, Hölle. Ja? Also diese Modelle sind...
Es ist ein böses Ende jedenfalls.
Es ist ein böses, genau, kein gutes Ende. Göttliche Gerechtigkeit ist... aus Sicht der Informationstechnik ein einfach lösbares Problem. Es gibt einen Maßstab, das ist Gott und nicht der Mensch. Und jeder wird an diesem Maßstab dem Gewicht der Feder gemessen, jedes Herz. Das ist ein lösbares Problem. Ich kann göttliche Gerechtigkeit applizieren, wenn wir sie in die menschliche Sphäre übernehmen. Ja, also es gibt sozusagen, die Gerechtigkeit bemisst sich aus meiner Relation zu Gott. Soziale Gerechtigkeit bemisst sich aus der Relation aller Menschen untereinander. Wir wissen in der Informatik, das ist ein in diesem Universum unlösbares Problem, eine Gerechtigkeit herzustellen. Die künstliche Intelligenz kann auch dieses Problem niemals lösen.
Ja, lösen nicht, aber ich würde sagen, es geht einfach ja auch darum, auf dieser langen Achse zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit oder Recht und Unrecht, sich der Gerechtigkeit anzunähern. Ja, also und das Gefühl auch vor, also es geht ja im Glauben ganz viel um Bedürfnisse und Gefühle und einfach das Gefühl zu haben, dass man sich dem auch annähert und dass die eigene Gottheit auf der richtigen Seite steht. Und das ist ja tatsächlich im religiösen Kontext immer ein großes Problem gewesen, die sogenannte Theodizee-Frage. Nicht? Wie kann ein guter und gerechter Gott dem Unrecht auf der Welt quasi tatenlos zusehen? Wie kann Gott akzeptieren, dass die guten Menschen leiden und es den bösen Menschen gut geht, dass Naturkatastrophen unschuldiges Leben kosten und so weiter und so fort? Ja, das ist diese Theodizee-Frage, die eigentlich ein großer Stachel immer, glaube ich, war im Religiösen und die auch viele Menschen von einem Gottesglauben, von einem kindlichen Gottesglauben, den sie irgendwo mitbekommen haben in ihrer Familie, in ihrem sozialen Umfeld und die dann begonnen haben zu zweifeln und Agnostiker, Agnostikerinnen oder überhaupt Atheisten, Atheistinnen wurden, weil sie eben diese ungeklärte Gerechtigkeitsfrage nicht losgelassen hat, weil sie eben mit dieser Frage, wie kann ein guter und gerechter Gott so viel Leid zulassen, nicht klarkamen. Und man muss ja auch ehrlicherweise sagen, obwohl die Philosophie ganz, gefinkelte Versuche unternommen hat, da irgendwie Gott zu retten und es irgendwie schön zu reden, so richtig gelingen tut es ja nicht. Ja.
Vielleicht war das ja auch die große Falle der griechischen Theologie, also die Vernunft mit einzubringen, Gott zu erklären und am Ende an dieser Frage zu scheitern. Ja, es gibt ja von Charles Darwin, dem Erfinder der Evolutionstheorie, diese Erzählung, dass er eben seine kleine Tochter, die ist gestorben. Ja, und das hat ihn an allem zweifeln lassen. Ja, ob er am Ende gläubig war, das wissen wir nicht. Nur so im 19. Jahrhundert hat der Atheismus, also die Abwendung von Gott, gerade so viele, auch unsere Gesellschaft total verändert. Deswegen würde ich da gern die Frage anschließen, eine Gesellschaft ohne Gott. Nietzsche hat ja gesagt, Gott ist tot, wir haben ihn getötet. Gottes Funktion ist ja auch die des unsichtbaren Beobachters, zu sehen, ob man brav ist. Also gerade in unserer schuldorientierten Gesellschaft, wir sind ja nicht so sehr schamorientiert wie östliche Religionen. Bei uns geht es ja um die persönliche Schuld mit unserem individuellen Gott, der dazu führt, dass wir gut sind. Also Gott ist tot, sagt Nietzsche, aber jetzt haben wir Gott sei Dank die KI.
Ja, das denke ich, kann ich auch ganz gut aufgreifen. Man hat sich ja vom Abschaffen Gottes oder der Götter hat man sich ja sehr viel erwartet. Nicht nur Nietzsche hat sich viel erwartet, sondern schon in der Aufklärung. Ja, man hat sich erwartet, dass der Mensch jetzt endlich sich seiner Vernunft bedienen würde und alles viel besser würde, wenn der Mensch erstmal befreit ist von diesem einengenden Gottesglauben.
Freiheit hat sich als Zumutung erwiesen.
Ja, es hat nur leider nicht so gut funktioniert, weil erstens die Menschen mit ihrer Freiheit nur bedingt gut umgehen konnten und zum anderen, weil man bemerkt hat relativ schnell, dass das Bedürfnis nach eben einer Sinngebung, die außerhalb meiner selbst ist und nach irgendeiner Form von Orientierung und Anleitung und Führung, dass die nach wie vor da ist. Und man hat ja auch in der Gegenwart ganz viele ersatzreligiöse Phänomene, zum Beispiel der Kult um Markenprodukte, ja, dass alle Jugendlichen in einer Peergroup mit den gleichen Turnschuhen rumlaufen müssen oder die gleiche eben Sportartikelhersteller.
Also man nicht nur das Kreuz, sondern auch das Markensymbol wird tätowiert.
Ja, ja, und wenn du, und es gibt auch neue Tempel dieser Ersatzreligionen, das sind die Einkaufszentren, nicht? Und über das Besitzen des Produktes wird definiert, ob du bei der Gemeinschaft dabei sein kannst oder nicht, ob du zur Gruppe der Erwählten gehörst oder nicht. Genau, also das Religiöse ist wirklich nicht rauszukriegen aus dem Menschen. Und deswegen scheint mir das durchaus plausibel, dass diese religiösen Erwartungen sich jetzt umso mehr auf KI projizieren, weil KI eben im Unterschied zum Turnschuh wirklich ein personales Gegenüber sein kann. Ja? Der Turnschuh bleibt immer als Ersatzreligion ein Stück weit unbefriedigend, weil ich dann doch einsam bin, nicht mit meinem Turnschuh. Und während mit meinem KI-Assistenten kann ich eben eine Beziehung eingehen und ich kann, um noch einmal ganz kurz auf die Gerechtigkeit zurückzukommen, ich kann zum Beispiel auch hoffen, dass die Welt besser wird, wenn dieser KI-Gott eingreift. Ja, also es gibt ja auch diese Hoffnung, die hört man auch wirklich von Leuten, die KI entwickeln.
Also ich bin fest davon überzeugt, dass die künstliche Intelligenz neue Techniken zur CO2-Speicherung, neue Antriebstechniken, neue effiziente Energieeinsparung, dass es uns hilft, die fossile Wirtschaft zu überwinden und trotzdem einen Fortschritt zu haben. Ich glaube daran und ich glaube, ich konnte es auch gut belegen, dass es neue Medikamente geben wird, die Gesundheit, all diese Dinge, dass die künstliche Intelligenz bei allen negativen Dingen, die sie bringen wird, mit dem Auto haben wir den Autounfall dazu erfunden, das ist auch mit der KI, werden wir dort die Unfälle dazu haben, aber ich gehöre zu denen, ja, die daran glauben, dass die KI einen großen, unsere Gesundheit, unser Leben, unseren Wohlstand ganz stark verbessern wird.
Ja, viele Entwickler und Entwicklerinnen erwarten sich vor allem auch, dass Zielkonflikte reduziert werden können, weil ein Aspekt von Zielkonflikten ist auch die Ungewissheit über das Vorhandensein der Ressourcen. Also das heißt, wenn ich der Meinung bin, es gibt nur ein Stück Kuchen und du bist der Meinung, es gibt nur ein Stück Kuchen, dann müssen wir beide ganz schnell rennen, um das letzte Stück im Kühlschrank zu bekommen. Und dann stehen da vielleicht zwei und am Weg haben wir uns vielleicht gegenseitig ein Bein gestellt oder uns an den Haaren zurückgerissen. Wir hatten einen Zielkonflikt, ja. Und ganz viele solche Zielkonflikte haben wir halt auch im globalen Kontext kann man beobachten. Und da ist die Hoffnung gerade von Leuten, die mit KI arbeiten, dass sie sagen, okay, Wissen trägt auch schon was dazu bei, dass Zielkonflikte entschärft werden, weil wir zum Beispiel von Anfang an wissen, es gibt zwei Stück Kuchen oder weil wir wissen, in zwei Stunden kommt neuer Kuchen oder was auch immer oder es gibt noch einen anderen Kühlschrank, da könnte man auch hingehen.
Die Unsicherheit ertragen wir als Menschen ja am wenigsten.
Ganz schlecht, genau.
Und diese Unsicherheit, die wird eben durch künstliche Intelligenz stark reduziert.
Ja, und es kann die KI dann halt auch, wenn ein Zielkonflikt vorliegt, andere Möglichkeiten, den zu lösen, als nur die Konfliktparteien versuchen, sich gegenseitig auszuschalten, vorschlagen.
Ja.
Also möglicherweise oder ziemlich wahrscheinlich konstruktivere Lösungen finden.
Die künstliche Intelligenz macht mir ja viele Vorschläge, was ich tun kann. Sie darf mir nur nicht alles sagen, was sie vielleicht möchte. Sie muss höflich sein, muss Kontroversen vermeiden. GPT 3.5 hat ein Kollege getestet, was auf die Frage, was tue ich bei einer Problemschwangerschaft, kommt auch der Schwangerschaftsabbruch vor.
Er kommt tatsächlich vor.
Bei GPT 4 kommt er nicht mehr vor. Man möchte sich offensichtlich nicht mit den Republikanern verscherzen.
Ja, das kann sehr ungesund sein.
Also wenn die KI sehr alles vermeidet, was kontroversiell ist, was bleibt denn dann noch übrig?
Ja, das ist insgesamt ein schwieriger Punkt, weil das das viel größere Thema irgendwie aufmacht, des Trainings, oder? Mit welchen, nicht nur mit welchen Daten wird die KI trainiert, sondern auch mit welchen Ideologien wird sie trainiert? Und was davon ist überhaupt explizit und was schwingt nur mit, ohne dass wir uns dessen überhaupt bewusst sind? Also ich habe jetzt gerade unlängst mit Studierenden einen Test gemacht, dass wir verschiedene generative Bildprogramme gebeten haben, uns Fotos von Ärzten zu erstellen. Die waren dann alle männlich, aber das hat uns nicht verwundert, weil wir uns schon gedacht haben, okay, das generative Maskulinum haben die Programme nicht ganz verstanden. Dann haben wir eben quasi die Probe aufs Exempel gemacht und haben bewusst gesagt, wir hätten gerne Bilder von Ärztinnen. Und also ohne Binnen-I und Sternchen, sondern wirklich weiblich gelesen. Und wir haben wieder Männer bekommen.
Ist schlecht.
Das ist schlecht, ja. Aber das ist etwas, was ich meine, das ist ein Ergebnis von unbewussten Trainingsprozessen. Ja. Das wird sicherlich auch, also solche Dinge werden auch anderen auffallen und die werden dann verbessert. Es wird dann ein Update geben. Aber das passiert eben unbewusst, weil einfach die meisten Menschen, die KI weiterentwickeln, mit KI arbeiten, Männer sind. Es gibt aber auch ganz, ganz bewusste Prägungen, Richtungsentscheidungen. Und die eben zum Beispiel, wird der Schwangerschaftsabbruch empfohlen oder nicht? Und die müssen wir natürlich auch kritisch anschauen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir an der Stelle sind, wo man jetzt quasi der KI das Denken überlassen oder übergeben, sondern ich würde sagen, ganz im Gegenteil, und das ist eigentlich auch das, was man bei allen großen technologischen Umbrüchen in der Menschheitsgeschichte beobachten kann, es war notwendig und es ist auch jetzt notwendig, dass wir Werte Debatten führen, dass wir eben über unsere Wertvorstellungen nachdenken und sagen, okay, was ist tragfähig und was ist uns wichtig, was wollen wir weiter behalten und was können wir vielleicht auch zurücklassen, was sollten wir sogar aufgeben.
Also menschliche Werteentscheidungen kann eine Maschine nicht treffen. Ja?
Sie kann sie nur übernehmen, ne?
Ja,
also sie kann quasi Stellvertreter.
Sie kann normieren, also sie kann sehen, okay, die Mehrheit ist in der statistischen Systeme, neuronale Netzwerke sind die Diktatur des Durchschnitts. Die nehmen das, was die meisten sagen und das, was die meisten sagen, wird reproduziert und das nimmt man dann auf, hält man für normal und damit wird unsere Gesellschaft auch langsam normalisiert.
Ja. Wobei, ich habe mal einen Projektantrag geschrieben, der wurde leider nicht bewilligt, aber die Idee war, dass wir mit InformatikerInnen Open-Ended Machine Learning Systeme auch Moral selber lernen lassen.
Ja.
Das fand ich eigentlich spannend, also in dem Sinn, dass die Programme auch durch Versuch und Irrtum herausfinden sollen, was ist die beste Art zu interagieren mit Menschen, wo bin ich quasi moralisch erfolgreich. Und also ich würde das jetzt nicht ganz ausschließen, dass Maschinen und Programme auch ohne, dass sie über Bewusstsein verfügen, sich selber moralische Regeln setzen können, weil wenn man eben davon ausgeht, dass moralische Regeln irgendwie schon einen guten Zustand versuchen herzustellen, nicht? Also quasi irgendwie sich bewähren müssen auch.
Also ein Tesla könnte das autonome Fahren dadurch lernen, dass man ihn einfach durch die Straßen fahren lässt. Mhm. Und jene Fälle, wo kein Unfall passiert, sind dann die Guten.
Ja, ja? In der Art, genau. Das ist nur halt mit hohem, das wäre unmoralisch. Das
genau,
zu tun,
es wäre unmoralisch. Die neuronalen Netzwerke, die wir heute haben, sind statistische Systeme. Sie basieren auf Kontinuität. Da gibt es keine Logik, da gibt es keine Symbole. Mhm. Ja? Aristoteles hat ja die deduktive Methode angewendet, oder er hat Schlüsse gezogen aus den Dingen. Er war auch der Meinung, dass Frauen 4 Zähne weniger haben als Männer, ja, weil das bei den Ziegen der Fall ist. Und das hat er logisch geschlossen, obwohl er 2-mal verheiratet war, hat er nie nachgezählt. Mhm. Ja, das ist das logische Schließen. Das andere ist die induktive Methode, also die neuronalen Netzwerke. Wir gehen vom Einzelfall, wir sammeln Trainingsdaten und verallgemeinern diese Trainingsdaten dann. Eine KI, die also hier moralische Regeln entwerfen würde, sind keine Regeln, es sind subsymbolische Dinge, würde also Durchschnittlichkeit anwenden, würde sich vermutlich dem Utilitarismus zuwenden. Würdest du eher sagen, dass diese moralischen Regeln auf Gefühlen, das sind die neuronalen Netzwerke mit ihrer Kontinuität, oder dass die eher auf logischen Systemen muss Moral auch rational sein?
Ja, ich würde schon beides mir eigentlich wünschen von Moral. Also mir ist schon klar, ich unterrichte ja auch Ethik, dass es in der Geschichte normative Zugänge gab, die sich auf eines von beiden spezialisiert haben und eben dann quasi gemeint haben, nur durch vernünftige Schließen oder nur durch Gefühle kommen wir quasi zum moralisch Guten. Ich würde aber schon meinen, dass es beides braucht und überhaupt alles, also nicht nur eine Reflexion über gute Gründe, sondern auch über gute Haltungen, über auch Menschen, die versuchen, ihren Charakter in eine gute Richtung fortzubilden. Also nicht nur fokussiert auf die einzelne konkrete Haltung, sondern Handlung, sondern schon das ganze Leben auch ein Stück
also
weit.
Also die Tugend.
Ja, das ist ganz genau, dass sofort erkannt, das wäre die Tugendethik, ja, dass man sagt, okay, wir bilden uns als Menschen unseren Charakter weiter und verlassen uns dann ein Stück weit darauf, dass wir in der kritischen Situation, wo wir die Handlungsentscheidungen treffen müssen, uns richtig verhalten werden, weil wir ja diese Tugenden eingeübt haben. Und eben auch, wie die Care-Ethik das ganz stark macht, die emotionale Beteiligung, finde ich schon auch wichtig. Also da geht es nicht darum, dass man ganz im Schmerz und Mitleid für den anderen aufgeht und sich nicht mehr abgrenzen kann, sondern dass man sich einfach bei ethischen Entscheidungen, gerade zum Beispiel im Klinikkontext oder wenn ich als Gutachterin tätig bin, sich schon bewusst macht, dass durch meine Entscheidung das Leben von konkreten Menschen wesentlich beeinflusst wird und dass sich da wesentlich verändert etwas.
Und dass auch
Menschen.
Nicht du oder der Pfleger oder der Arzt der Experte ist, sondern der Experte für das jeweilige Leben ist der Mensch selber in seiner Autonomie. Der soll eigentlich entscheiden, was er möchte.
Ja, das auf jeden Fall. Aber natürlich ist es tatsächlich in der Praxis dann relativ schwierig, ja, weil man ja in solchen Situationen auch emotional sehr belastet ist. Also das sind ja in der Regel, wenn es mir schlecht geht, wenn ich schwer krank bin oder liebe Angehörige schwer krank sind, das sind ja in der Regel nicht die Situationen, wo man ganz entspannt, wie Descartes sich das vorstellt, im Lehnsessel am Feuer sitzen, einen Tee vielleicht trinken und nachdenken, ja, was ist denn jetzt das Gute und Schöne, sondern da sind wir ja existenziell betroffen, da geht es ja um was, das ist ein hoher Leidensdruck. Nicht?
Also Ethik ist eine Praxis, eine tägliche Praxis. Ich denke auch, in der Informatik sollte das so sein. Ja, also die Mediziner haben hier den Vorteil, es gibt mittlerweile ethische Ausbildungen, es gibt ethische Konzile, die gibt es bei uns in der Entwicklung noch viel zu wenig. Ich lese dir jetzt was vor. Als der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf Erden groß war und alles Dichten und Trachten seines Herzens allzeit böse war, da reute es den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es betrübte ihn in seinem Herzen. Da sprach der Herr, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen bis zum Vieh und bis zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Gott, der Vernichter.
Dann kommt die Sintflut.
Ja, der Vernichter. Das ja. ist ein Modell, gibt es auch im Hinduismus. Mhm. Also Gott, der Massenmörder, Gott, der Zerstörer. Mhm. Und das schreibt man der künstlichen Intelligenz auch zu.
Ja, ganz genau. Also das habe ich nicht als eigenes Attribut gewählt, weil ein bisschen zu deprimierend war. Nein, nicht deswegen, sondern weil ja dieses zerstörerische Handeln Gottes nie ganz unwidersprochen bleibt. Es bleibt ja in aller Regel nicht das letzte Wort. Deswegen habe ich das integriert in den Teil mit der Allmacht. Bei der Allmacht ist ja auch die Zerstörungsmacht ganz wesentlich drinnen. Also natürlich im Idealfall erwarte ich mir, dass meine Gottheit mir hilft, so hat es ja mal begonnen im Polytheismus, mir hilft gegen meine Feinde. Ja, also mein Schützergott ist dein Zerstörergott oder ist dein Feindgott. Meine Engel sind deine Dämonen.
Womit wir ja beim digitalen Krieg wären, bei den Kampfrobotern. Ja, wenn künstliche Intelligenzen in Form von Raketen gegeneinander antreten.
Genau, das hat was von den Engeln und Dämonen. Nicht? Also meine KI-Drohnen, meine Engel sind deine Dämonen. Mhm. Und dann irgendwann kommt der Wechsel vom Polytheismus zum Monotheismus und dann hat man eben das Problem, dass jetzt alles Gute und Schlechte in einen Gott rein muss. Und genau deswegen bleibt da eben auch das zerstörerische Moment eigentlich nie das letzte Wort, nicht? Sondern es gibt dann auch immer den Gott, der dann doch wieder Gnade walten lässt. Und hängt aber eben, wie gesagt, sehr eng zusammen mit der Vorstellung von der Allmacht. Und das ist auch das, was wir jetzt bei der KI schon sehen, dass diese Allmacht ihr durchaus unterstellt wird. Und es gibt auch in regelmäßigen Abständen immer wieder, also sogar Leute, die sehr viel mit KI zu tun haben, Entwickler, Entwicklerinnen, die davor warnen, die KI weiterzuentwickeln. Ja, also dann werden Manifeste geschrieben, wo man eben sagt, na, wir müssen jetzt sofort aufhören mit der KI-Entwicklung, weil sonst wird die ganze Menschheit ausgerottet. Und das sind die Momente, wo man also wieder ganz klar sehen kann, dass wir der KI göttliche Macht zugestehen, weil wir ihr eben zutrauen, dass sie so mächtig wird, dass sie den Menschen ausrottet, zerstört.
Ja, dass sie denkt, er stört oder dass es etwas Besseres gibt. Kein Informatiker auf der Welt versteht heute, wie GPT, Gemini, wie diese Sprachmodelle das wirklich tun. Mhm. Wir haben grobe Vorstellungen davon. Wir sind alle total überrascht. Es hätte frühestens in 10 Jahren so weit sein dürfen. GPT-2 konnte Texte übersetzen, obwohl das nie vorgesehen war. Mhm. Wenn du heute ein Bild hochlädst, bei Gemini beispielsweise, dann kann dir dieses System sagen, wo es gemacht wurde. Also die Geolocation von dem Bild, natürlich, es hat Milliarden Bilder als Trainingsdaten. Viele dieser Daten haben die Geokoordinaten. Also man kann sich schon vorstellen, wie sie das macht. Aber das hat nie jemand von ihr gewollt. Sie konnte das einfach. Das sind die emergenten Phänomene. Mhm. Und dann beginnt die Angst, selbst bei rationalen Informatikern, dann beginnt die Spekulation über das Ungewisse.
Ja, und du hast auch gerade ein weiteres göttliches Attribut angesprochen, nämlich die Transzendenz im Sinn von Geheimnischarakter, Unverfügbarkeit. Das ist eben auch ein wesentliches Element von KI eigentlich. Ja? Also, dass man, wir nennen das ja auch Blackbox, wir wissen nicht genau, was da passiert zwischen Eingabe und Ausgabe. Ne? Und auch die Frage, diese strittige Frage um diese Interlingua-Geschichte, ja, also sprechen die KI-Systeme miteinander möglicherweise eigene Sprache oder wie kann es auch sein, dass sie, wenn sie miteinander sprechen, sehr oft auf Sinnfragen kommen, auf die letzten Fragen des Lebens und keinesfalls irgendwelche Banalitäten verhandeln. Das sind alles so Phänomene, die man nicht gut erklären können und die eben dazu beitragen, dass dieser Nimbus des Geheimnishaften noch größer wird und damit eben auch wieder eine weitere göttliche Eigenschaft sich beobachten lässt.
Genau, also dieses Blackbox-Verhalten ist ja auch der Grund, warum es keine Technik gibt, die unsere Privatsphäre besser schützt als neuronale Netzwerke oder unsere Geheimnisse, unsere Beichte. ja, wird mit den Geheimnissen von Millionen anderen Menschen unwiederbringlich in diese Blackbox hineinkodiert. Mm. Und da kommt sie dann auch nicht mehr heraus. Also man müsste alle Geheimnisse kennen, um die restlichen noch abzufragen.
Ja, genau.
Ja, also die künstliche Intelligenz, diese Blackbox-Funktion macht sie absolut vertrauensfähig wie einen Beichtvater. Wir haben jetzt eine, glaube ich, sehr spannende Reise gemacht durch verschiedene Attribute und des Göttlichen. Mich hat an dem Buch, also ich habe es in ein Hörbuch transformiert und dann angehört. Und es war für mich sehr spannend, die Religionsgeschichte noch einmal zu wiederholen.
Ja.
Ja, also es beginnt ja irgendwann mit dem Ahnenglauben, da werden die Toten noch mitgetragen, die sind immer verfügbar, die sind da, bis hin zu ganz abstrakten Dingen, die ja auch ganz abstrakte Vorstellungen erfordern. Und wir erfinden ja immer den Gott, den wir gerade brauchen.
Ja, genau.
Ja, also Gott ist ja so eine tröstende Idee, wenn es ihn nicht gäbe, müssten wir ihn erfinden. Ja, und der unabhängig davon, ob es Gott gibt, ist er trotzdem unsere Erfindung.
Ja.
Ja, also seine Eigenschaften, die haben wir uns halt einfach ausgedacht. Jetzt wäre spannend, dich noch zu fragen, hast du eine Vorstellung, wie das wohl in Zukunft sein wird? Ja, also wir haben unseren persönlichen Lehrmeister, unseren persönlichen Beichtvater, wir haben unseren persönlichen Gott, der uns Rat gibt, ja, der uns hilft. Mhm. Wir haben einen gütigen Gott, der unsere Zielkonflikte löst.
Mhm.
Ja. Also wir erfinden für jede Zeit einen eigenen Gott und wir haben, die KI erzeugt ja gerade auch diesen Zeitenwandel mit der Digitalisierung, mit dieser Überwindung der industriellen Revolution. Hast du eine Vorstellung, wie das weitergehen kann, was da kommt? Wird's, ja, wie könnte sowas ausschauen? Was sind deine Ideen für eine gute menschliche Zukunft oder wird der Klimawandel dem sowieso allen ein Ende setzen?
Naja gut, die Frage klammere ich jetzt einfach mal aus, weil ich da also jetzt nicht meine prophetischen Fähigkeiten überstrapazieren möchte. Ich habe eine positive Vision. Ich würde aber vielleicht noch kurz bei dem theologischen Aspekt bleiben. Tatsächlich, wie du sagst, bin ich auch überzeugt, dass die Gottesbilder, die in den jeweiligen Zeiten und Kulturen vorherrschen, eben in erster Linie was über die spezifischen Bedürfnisse der Menschen aussagen. Und darum war mir das eben auch so wichtig, bei jedem Kapitel diesen kurzen Schwenk durch die Religionsgeschichte zu machen, um so ein bisschen eine Spurensuche auch zu machen. Wie hat man dann dieses Prädikat verstanden in den letzten 3.000-4.000 Jahren, ja, Geschichte des Menschen mit seinen Göttern. Und da können wir eben feststellen, natürlich in einer Zeit, wo man nicht wirklich bewässern konnte, wo man noch nicht wirklich gegen die Widrigkeiten der Witterung etwas machen konnte mit technischen Mitteln, war es ganz wichtig, Regengötter zu haben. Ne?
Jahwe ist ja ein babylonischer Regengott.
Ja, ganz genau. Es sind auch dann in der Regel wenn es zum Übergang kam vom Polytheismus zum Monotheismus, waren meistens die Regen- und Kriegsgötter, und Jahwe ist irgendwie beides, nicht? Die dann es geschafft haben, sich zu etablieren als monotheistische Gottheit und die anderen irgendwie abzuhängen. Nicht? Und so habe ich mich dann eben gefragt, okay, und was ist jetzt das spezifische Bedürfnis unserer Zeit? Und vielleicht kommt der Regen oder Gott auch wieder bei länger anhaltenden Dürreperioden, schauen wir mal. Aber Scherz beiseite, das wesentliche Bedürfnis, denke ich, unserer Zeit an einen Gott ist die Verfügbarkeit. Weil wir leben einfach in einer technisierten Welt, wo wir in einer kapitalistischen Welt, wo wir alle unsere Bedürfnisse idealerweise noch befriedigt haben wollen, bevor wir sie richtig formulieren können. Ja, also es dämmert mir nur und am besten habe ich schon die Lösung.
Kommt das Amazon-Paket, steht
genau,
schon im Postkasten.
Steht schon während ich noch überlege, was ich eigentlich bestellen will. Das wird natürlich auch durch personalisierte Werbung, die mich teilweise besser kennt, als man sich selber kennt, wird es noch unterstützt. Und in so einer Zeit sind, denke ich, die herkömmlichen Gottesvorstellungen, was jetzt eben auch den abrahamitischen Gott betrifft, nicht mehr so wirklich konkurrenzfähig, weil das Götter sind oder Gottesvorstellungen sind, wo ich auch Geduld haben muss, wo ich warten muss, wo ich erst einmal von mir was investieren muss. Ich muss beten, ich muss vielleicht eine Wallfahrt machen und so weiter und so fort. Aber jedenfalls ist die Antwort von dem Gott nicht auf Knopfdruck da. Und das leistet dagegen KI. Und jetzt noch zu meiner Vision. Gut, was das Religiöse betrifft, da bin ich relativ schmerzbefreit, weil ich mir einfach denke, solange ich mit meinen religiösen Überzeugungen nicht anderen Menschen schaden oder oder Leid zufüge, ja, wie das ja aber schon passieren kann. Ja, zum Beispiel Selbstmordattentäter, der überzeugt ist, dass Gott eben das gebietet, der bringt massiv Leid und Schaden über andere Menschen. Und da wird dann Religion auch zwischenmenschlich und ethisch problematisch. Aber solange ich das nicht tue, also solange ich nicht anderen was wegnehme oder denen weh tue, weil ich meine, dass das mein Glaube will, sondern einfach nur an meinen Gott glaube, ja, würde ich das relativ entspannt sehen, weil ich mir denke, jeder darf glauben, was er oder sie möchte. Ja. Und was jetzt aber den Menschen betrifft, würde ich, also wenn ich eine Idealvision oder Idealbild entwerfen wollte oder sollte, dann würde ich meinen, wenn der Mensch diese vierte Kränkung überwindet, ja, dass er nicht nur dreht sich die Sonne
um die Erde. Der Mensch ist nicht der Höhepunkt der Schöpfung, genau, durch Darwin. Wir sind nicht Herr in unserem eigenen Haus, genau, nach Freud. Und jetzt braucht es uns vielleicht gar nicht mehr.
Und jetzt sind wir eigentlich mit allem, was uns intellektuell so anscheinend ausgezeichnet hat, was uns so unglaublich erhaben gemacht hat gegenüber den Tieren zum Beispiel, ja, sind wir einer Technologie unterlegen. Nicht? Also jetzt ist auch diese großartige Vernunft und all unsere intellektuellen Fähigkeiten auf einmal nur noch ein Schatten, ja, von dem, was die KI machen kann. Und wenn wir jetzt wir werden ja alle ständig gekränkt im Leben, oder? Ich wäre ja ständig in meiner vermeintlichen Großartigkeit irgendwie in Frage gestellt. Ja. Und wir lassen uns kränken. Und die Frage ist ja doch, was macht den Menschen aus, der glücklich sein kann, der kann mit Kränkung umgehen, ja. Der kann die Kränkung als Anlass für einen Neuanfang nehmen, für eine Realitätsorientierung, um sich selber noch einmal zu hinterfragen, ob das eigene Selbstbild angemessen war oder ja, ob ich mich selber anders sehen oder anders entwickeln soll. Und so ähnlich würde ich mir denken, wenn es der Menschheit gelingt, diese KI-Kränkung zu überwinden, in dem Sinn, dass wir sagen, okay, wir müssen nicht die Besten sein bei dem, was wir tun. Wir müssen es einfach nur gern tun. Dann denke ich, dass das auch eine sehr positive Art des Zusammenlebens sein könnte. Viel weniger kompetitiv vielleicht, viel weniger verbissen. Also wenn wir Bücher schreiben, Texte schreiben oder Lieder komponieren, nicht weil wir besser sein wollen als irgendjemand anders, weil wir wissen die ganze Zeit, die KI macht es sowieso besser, sondern einfach, weil wir es gern machen, dann hätte das für mich durchaus das Potenzial für ein positives Zukunftsszenario.
Ich nehme das als Schlusswort. Claudia, vielen herzlichen Dank.
Sehr gern, danke dir auch.
Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.